Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute habe ich Britta zu Gast. Sie kam zur Welt, weil ihre Mutter eine Samenspende angenommen hat. Heute ist sie erwachsen und ich spreche mit ihr darüber, was das für sie bedeutet und wie es ihr damit geht. Liebe Britta, ich freue mich, dass du heute da bist.
Schön, dass wir heute gemeinsam hier sitzen und die Folge aufnehmen.
Ja, ich freue mich auch total auf die Folge. Und jetzt, bevor wir loslegen, müssen wir erstmal klären, die Person, die deiner Mutter geholfen hat, damit du auf die Welt kommen kannst. Welches Wort verwendest du?
Ja, wir werden ja wahrscheinlich noch im Laufe des Gesprächs weiter eintauchen, aber ich nenne diese Person meinen Vater.
Ja, super. Und jetzt gehen wir auch gleich in deine Geschichte rein und dann erfahren wir auch, wie es dazu gekommen ist. Möchtest du mal ein bisschen uns vielleicht von der Zeit erzählen, als du herausgefunden hast, dass das zu dir, deiner Biografie, deinem Leben dazugehört?
Ja, da muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil es fängt ja nicht an zu diesem Zeitpunkt, weil zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich die Wahrheit über meine Entstehung erfahren habe, war ich ja schon 19 Jahre alt. Und davor gab es ja auch noch ein Leben und den Beginn. Und meine Mutter hat damals einen Mann kennengelernt, mit dem hat sie auch geheiratet. Und dann ist dieser Kinderwunsch eben aufgekommen. Und das hat dann eben nicht geklappt. Und deswegen haben sich beide dann dazu entschieden, eine Samenspende in Anspruch zu nehmen. Das war ja damals auch ein ganz anderes Thema. Da musste man ja auch verheiratet sein. Das ging ja jetzt, ist ja nicht so wie heute, dass es ja andere Wege und Mittel gibt. Sondern damals war das eben gang und gäbe, dass man das eben so macht. Und da wurde auch ganz explizit gesagt, dass den Kindern nichts erzählt werden darf. So, das war der Stand, den ich natürlich im Nachgang erstmal erfahren habe. Aber es war dann auch so, wie gesagt, meine Mutter war verheiratet, dann ist es während der Ehe eben aufgekommen, dann hat man sich dafür entschieden. Und als ich dann 4,5 Jahre alt war, ist mein Vater, von dem ich ausging, dass er mein Vater ist, abgehauen. Also hat das weiter sozusagen gesucht und dann war meine Mutter mit mir alleine, also eine alleinerziehende Mutter. Und erst mit 19 hat sie mir dann sozusagen die Wahrheit erzählt.
Wie sagst du jetzt über deinen Vater, mit dem du aufgewachsen bist, bis 4,5 Jahre? Welches Wort verwendest du für den?
Heute tatsächlich ein ganz anderes Wort. Also ich sag dann, du hast es ja schon gemerkt, ich sag ja immer, der Mann, von dem ich ausging, dass er mein Vater ist.
Ja, okay.
Also heute ist es irgendwie so. Jetzt sage ich mal, im normalen Umfeld draußen würde man sozialen Vater sagen. Also dann darunter verstehen auch viele Leute schon, ja, was das genau zu bedeuten hat, sozialer Vater, also der sich damit auskennt, sagen wir es mal so, in diesem Bereich.
Ja.
Teilweise ist es sogar so, dass ich ihn beim Vornamen einfach nur noch nenne, weil ich einfach auch keinen Bezug mehr zu ihm habe. Das hat einfach eine ganz, ganz ellenlange Geschichte. Hat er nicht aufgehört damit, wo er abgehauen ist, sondern ich habe ihn dann irgendwann auch ausfindig gemacht. Also es ist wirklich eine ultralange Geschichte. Da müsste ich glaube, da könnten wir 3 Podcast-Folgen nur füllen damit.
Aber ja, und ich würde vermuten, die große Herausforderung in deiner Beziehung zu ihm und in seiner Beziehung zu dir ist eben, dass er, als du so klein warst, die Beziehung auch abgebrochen hat zu dir und gar nicht notwendigerweise, dass jetzt es noch eine andere Person gibt, von der du abstammst und so, ne?
Ja, also ich habe ihn schon immer als meinen Vater betitelt, bis ich halt irgendwann mal im Laufe der Zeit, es sind ja auch viele Jahre vergangen, ich bin ja heute 36, ne, und klar, er war lange mein Vater und ich habe viel Selbstarbeit gemacht und auch dahinter geblickt und so weiter und so fort. Und irgendwann hat sich dieser Name dazu einfach verändert. Ja, und deswegen nenne ich ihn heute beim Vornamen oder manchmal nur noch beim Nachnamen. Es ist auch wie so eine Art Distanz, die ich reingebracht habe, aufgrund der Thematiken, die halt im Nachgang auch noch passiert sind.
Ja.
Ich habe ihn nach vielen Jahren erstmal ausfindig gemacht, er war jahrelang verschollen und solche Sachen. Und dann
hat sich nicht gemeldet.
Genau.
Ne? Das heißt, es war aber nicht so, du hast mit deinem Vater, der auch die Samenspende gemacht hat, erfahren, dass er auch zu dir gehört. Und dann plötzlich ist sozusagen das emotionale Gefühl für die andere Person verschwunden. So war das nicht.
Überhaupt gar nicht. Sondern es war halt eher so, er hat schon einen Platz in meinem Leben, weil ohne ihn, sage ich jetzt mal, ich finde immer diese Begrifflichkeit ein bisschen schwierig zu sagen, ohne ihn wird es mir nicht geben und tralala, bin ich jetzt kein Fan davon. Sondern es ist eher so, wäre das... Ja, es hat halt nicht geklappt bei denen.
Die gehören alle zu dir, ne?
Genau, die gehören halt einfach irgendwie ins System dazu, weil er ist ja auch auf die Idee gekommen, ja, das zu machen.
Ja.
Ne? Also es kam ja nicht von meiner Mutter heraus, dass sie sagt, ja gut, okay, wir können keine Kinder bekommen, deswegen gehe ich zu einer Samenspende, sondern sie hätte wahrscheinlich eher sogar den Weg gewählt zu sagen, okay, wir können keine Kinder kriegen, ich habe aber den Kinderwunsch, vielleicht trenne ich mich irgendwann. Ja. Also ich weiß nicht, ob das ein Thema war zwischen den beiden, das kann sein, ich war ja nicht dabei.
Ja.
Aber ich sage jetzt mal, ich glaube, dass meine Mutter dann wahrscheinlich vielleicht sogar eher noch den Weg gewählt hat, weil sie das gar nicht wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Und er hat sozusagen ja das so angeleiert und deswegen bin ich heute da auch irgendwo.
Ja, er hat sich ja auch gewünscht, dass du auf, das meinst du, ne? Er hat sich ja gewünscht, dass du auf die Welt kommst. Das heißt, er hat da schon eine wichtige Rolle gehabt. Und gleichzeitig ist es aber ja so, dadurch, dass er euch als Familie, dass er aus der Familie rausgegangen ist, war ja auch schon ein leerer Platz, ne? Weil, wie du gesagt hast, deine Mutter hat ja nicht als Solomama von Anfang an gesagt, cool, die Britta und ich sind eine Familie, sondern der Wunsch von der Familie war ja schon die Partnerschaft und Kind oder Kinder.
Absolut, ja, absolut. Also ich glaube nicht, dass meine Mutter da jetzt irgendwie dran gedacht hat, jetzt geht das auseinander. Und ich glaube, da geht ja auch keiner mit rein, wenn wir jetzt mal tatsächlich denken. Also ich meine, wenn sich zwei Menschen committen und ein Kind miteinander wollen und dann geht's nicht auf irgendeine Art und Weise, dann versucht man, glaube ich, schon einen Weg zu finden, trotzdem irgendwie zusammen zu bleiben. Ja? Und manchmal ist es halt eben der Weg. Bloß damals wurde das in meinen Augen einfach zu wenig psychologisch beachtet oder betreut, sage ich jetzt mal.
Ja, ja, das war ja so eine komische Vorstellung irgendwie von, also eigentlich hat man Kinder unterschätzt, weil man hat Kindern nicht zugetraut, dass sie Dinge verstehen können. Heute macht man das ja ganz anders und ich habe ja auch schon mit einer Autorin von Kinderbüchern für sowas gesprochen, dass man eigentlich generell Kinder immer mal ab und zu fragen sollte, ja, wo glaubst du denn, kommen die Babys her? Und wenn dann Kinder ihre Theorien sagen, dass man sagt, ja, ganz gut und dann gibt's noch das und dann gibt's noch das und dann gibt's noch das und dann auch mal zu fragen, wo glaubst du, kommst du her? Und das sollte eigentlich ganz normal sein. Und wenn man so mit Kindern ein Gespräch führt, sind die nicht überfordert. Aber damals hatten auch Erwachsene einen anderen Blick auf Kinder und haben eigentlich so gesagt, also ein Kind braucht eine Mutter und Vater, ist natürlich auch wahrscheinlich religiös geprägt, ne? Und dann so, wenn das nicht so ist, ist es überfordernd und schlecht. Okay, zum Glück gab es ein bisschen psychologische Forschung, die halt gesagt hat, naja, ganz so ist es nicht. Aber wie war es denn bei dir? Erinnerst du dich noch an den Moment, als du dann die ersten Informationen bekommen hast?
Ja, klar, ich erinnere mich, das ist gestern gewesen. Also ich kann mich auch an den Tag erinnern. Das war damals der 13. Juni 2008, als ich die Wahrheit über meine Entstehung erfahren habe. Und das war, also es hat sich so eingeprägt ins körperliche System, also in mein Gedächtnis, dass ich das nie wieder vergessen werde, weil ich bin an diesem Tag nach Hause gekommen und meine Mutter stand schon völlig aufgelöst zu Hause an der Tür. Und ich habe mir gedacht, jetzt ist irgendjemand gestorben, weil sie gesagt hat, ich soll mitkommen und meine Tasche abstellen und mit ins Zimmer und ich soll mich hinsetzen auf das Bett. Ne? Also eigentlich dem Ort, der für gute Erholung sorgen sollte, ja, soll ich mich jetzt hinsetzen. Ich dachte mir, was ist denn los? Und ich habe gesagt, was ist denn? Weil sie war völlig aufgelöst und dann schoss es aus ihr raus, sagt sie, du bist aus einer Samenspende entstanden. Und das war ein unfassbares Gefühl von, also ich war schockiert, ich war sprachlos, ich muss unglaublich ruhig geworden sein, weil meine Mutter im nächsten Moment so eine, glaube ich, eine Panik bekommen hat, weil sie meinen Blick gesehen hat und dann in dem Moment auch Angst hatte, mich jetzt zu verlieren. Also ich glaube, sie konnte gar nicht einschätzen, was passiert jetzt.
Die war auch ein bisschen überfordert mit ihren Gefühlen und
natürlich, klar.
Ihr hat man ja gesagt, das darfst du dem Kind nicht sagen, ist schlecht fürs Kind und du hast jetzt gerade gesagt, ich habe die Wahrheit erfahren, das hört sich für mich eigentlich eher wie was Positives an.
Es war auch positiv und erstaunlicherweise kann ich dir ehrlich sagen, was dann auch in dem Moment passiert ist, es war wie ein innerlicher Knoten, also der erste Knoten, der geplatzt ist. So, ach, jetzt ist mir alles klar. Woher dieses Gefühl gerührt hat,
dass
kann ich dir
was
nicht,
ist.
Ja, einfach so dieses, jetzt ist alles klar, dass ich konnte das nicht definieren. Das war für mich so, okay, es ist ein Gefühl in mir aufgetaucht, was irgendwie begraben war und mit dieser Aussprache meiner Mutter auf einmal ja die Tore geöffnet hat. So, jetzt kann ich raus, endlich. Und das war für mich so ein, es ist auch so ein Gefühl, was ich nie wieder vergessen werde, weil in uns, glaube ich, so viel begraben liegt, was wir manchmal gar nicht spüren, sondern es muss ein Wort fallen, damit es rauskommen kann.
Ja, und ich glaube eben, Kinder spüren das halt schon. Und was Kinder zum Beispiel spüren, ist, wenn die Eltern Geheimnisse haben. Also das spüren Kinder, ne? Und es wird ja so gewesen sein, dass es manchmal Situationen, Familiensituationen gab oder auch einzelne Situationen mit deinem Vater, mit dem ihr eine Familie wart, bis du viereinhalb warst und auch mit deiner Mutter, wo deine Mutter
sich an diese Situation erinnert hat oder wo sie Klarheit hatte. Und sie hat ja dann immer den Impuls unterdrückt, mit dir darüber zu sprechen, ne? Und das spüren Kinder schon. Und das ist, glaube ich, das, was du meinst, was dann auch man mit sich rumträgt. Mhm. Und zu glauben, man würde Kindern einen Gefallen tun, indem man eben das vor ihnen verbirgt, das ist für Kinder halt eine große Last, weil sie spüren dann diese Spannung und denken, irgendwas stimmt doch nicht. Oder vielleicht auch nur, irgendwas Interessantes ist doch da noch, aber es ist so tabuisiert, dass es nicht besprochen wird. Und sie spüren es aber.
Ja, ich hatte auch immer ein komisches Gefühl. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Aber ich habe gewusst, dass mit dieser Geschichte irgendwas nicht in Ordnung ist.
Ja.
Also ich habe es gemerkt.
Ja, das glaube ich dir sofort. Also das Problem, und das weiß man eben auch heute, ist, dass ein Kind über so eine Konstellation indirekt halt lernt, dieses Gefühl darf man nicht ansprechen. Weil es lernt ja immer wieder, das Gefühl sitzt im Raum, das Gefühl sitzt auf meinem Schoß, das Gefühl sitzt vielleicht in meiner Brust, auf meinen Schultern, irgendwo, aber niemand spricht darüber. Und das kann halt Schwierigkeiten machen, unangenehme Dinge anzusprechen. Und du bist ja jemand, der sehr beherzt ist, ja. Also du gehst halt dann irgendwie da dran, aber es gibt ja auch Menschen, die können sich viel schwieriger überwinden, dann dahin zu gucken und damit was zu machen. Aber erzähl doch mal, wie ging es dann weiter?
Also nachdem meine Mutter mir die Wahrheit erzählt hat, musste ich erstmal tief Luft holen und rausgehen. Da erinnere ich mich noch sehr gut dran. Und dann hatte ich im Nachgang, ich glaube am ein oder zwei Tage später, hatte ich nochmal ein Gespräch mit ihr, beziehungsweise ich habe versucht, mit ihr darüber zu reden und das war dann nicht mehr möglich. Also dann war sofort geblockt. Das war, sprich mich nicht mit dem Thema an, so nach dem Motto, ich habe mich jetzt ausgesprochen, also ich habe jetzt gesagt, was Sache ist und jetzt ist gut.
Ah,
ja. Und das war ganz schwierig, sehr, sehr schwer. Und diese Problematik, bin ich ganz offen und ehrlich, rede ich auch heute offen und ehrlich mit ihr darüber, hat ganze 11 Jahre gedauert.
Ja.
Also jedes Mal, wenn ich versucht habe, dieses Thema anzusprechen, ist es eskaliert. Wir haben gestritten, es wurde abgeblockt, für mich war es anstrengend, ich habe es gelassen, ich habe resigniert, Punkt.
Mhm. Ja, und da könnte man jetzt halt denken, ach ja, guck mal, Sally, so ein Quatsch, alles, was du gesagt hast, man sollte es doch lieber geheim halten. Mhm. Ne? Mhm. Aber heute wissen wir halt, dass wenn man diesen Ansatz macht, den ich vorhin erklärt habe, wo man mit den Kindern, wo das Wissen mit den Kindern mitwächst, dann gibt es gar nicht diesen Bumm-Bombe-Platz-Moment. Ne? Und das ist eigentlich der Moment, der es schwierig macht. Und ich kann es total verstehen, du wolltest es halt auch verstehen, ne?
Ja, ich habe einfach auch einfache Fragen gestellt. Ja. Das war jetzt nicht irgendwie, aber ich glaube, das hat einfach auch damit was zu tun, weil die Person oder die Frau, die da hingegangen ist, jetzt in meinem Fall meine Mutter, die hat sich ja damit nie auseinandergesetzt. Man hat das in Anspruch genommen, es wurde gesagt, sag es nicht. Und meine Mutter ist alleine mit diesem Thema rumgelaufen.
Ja, ja.
Und dann komme ich, ne, und will natürlich, fordere natürlich. Und wenn sie aber selber als Mensch diese Sachen gar nicht bearbeitet hat, ne, ist ja klar, dass sowas bei rumkommt.
Ja, ja, genau.
Oder nichts bei rumkommt.
Wenn ich jetzt da sozusagen ein bisschen wie auf so einen Film zurückgucke, da habe ich Mitgefühl mit euch beiden. Mhm. Genau, ich habe Mitgefühl mit dir und denke, okay, da ist eine junge Frau, die hat gerade etwas erfahren. Das ist für sie die Wahrheit. Mhm. Das ist für sie ein Tor zu neuem Wissen, mehr Verständnis. Und endlich kann diese junge Frau dieses Gefühl loswerden, dass noch etwas ist. Die kann dieses nagende Ding, was sie rumgeschleppt hat, das kann sie endlich loswerden. Ich sehe eine Riesenchance für diese junge Frau. Und gleichzeitig sehe ich für die Mutter, genau wie du sagst, die hat niemanden, an den sie sich wenden kann. Man hat ihr früher eingetrichtert, sie soll es geheim halten. Und jetzt hatte sie wenigstens noch das Gefühl, sie macht so richtig, wie die damals gesagt haben. Und jetzt auf einmal hat sie ja das Gefühl, sie ist ganz allein, weil sie macht jetzt nicht mehr das, was die anderen damals gesagt haben. Und dann hat sie ein Kind sich gegenüber sitzen, was erstmal, ich sag mal, in Anführungsstrichen hier im Podcast jetzt Stress macht. Und sicher hat sie Angst gehabt in dem Moment, dass sie das Falsche getan hat.
Ja. Ja, das kann durchaus sein, dass sie so ein Gefühl hat. Ich glaube, da sind ganz viele Gefühle mitgeschwungen. Und es ist ja auch ein Thema Samenspende. Ich meine, heute ist es Gott sei Dank anders, da wird jetzt offener darüber gesprochen. Aber wenn ich mir jetzt noch überlege, damals vor 15 Jahren, als meine Mutter mir die Wahrheit erzählt hat, da war das ja noch hier hoch tabuisiert. Ja, also bloß nicht drüber sprechen. Und ich habe auch selber gemerkt, wie ich mich geschämt habe. Ich habe mich wirklich geschämt, ein Spenderkind zu sein. Und ich weiß, dass ich irgendwann mal nach und nach einer Freundin mal was erzählt habe, dann dieser Freundin was erzählt habe und ich bin immer so in Deckung gegangen. Und dann kam eigentlich immer eine ganz gute Resonanz. Also es war dann so, ja, und jetzt? Du bist ja trotzdem noch die Britta. Aber das ist einfach dieses Thema wird, da ist einfach so ein Mantel drüber, so bis heute noch, ne? Also das kriegt man ja nicht los im Laufe der Zeit. Es dauert viele, viele Jahre, bis man das wirklich losbekommt, dieses, ich nenne es immer so kollektives Trauma irgendwie so ein bisschen, ja, dass man da einfach offener wird, ne? Und das nehmen die Leute halt mit von damals.
Genau, und das Wichtige ist aber, das Trauma kommt nicht aus der Sache. Das Trauma kommt aus dem Theater, was man drumherum macht. Und wenn man eben, ne, wenn Eltern unterstützt werden, früh selbstbewusst mit dem Thema umzugehen. Und selbstbewusst heißt nicht, man muss es jedem erzählen. Also ich sitze nicht hier und sage, jeder muss sich das auf die Stirn schreiben. Und gerade so Solomütter oder lesbische Pärchen, die ein Baby bekommen, die werden ja, dann kommt ja oft die Frage nach dem Vater. Die müssen die auf gar keinen Fall jedem beantworten, der sie irgendwo an der Straßenecke fragt. Da kann man auch sagen, ja, ich verstehe, es interessiert sie, das ist jetzt hier irgendwie kein Thema, was ich mit Ihnen oder dir besprechen möchte. Ne? Mhm. Also ich möchte nicht dazu aufrufen, dass man jetzt da jedem alles erzählen muss. Aber es geht ja um die allerwichtigste Beziehung, nämlich die zwischen Eltern und Kind. Und dass man da halt einander vertraut und sowohl die Eltern dem Kind zutrauen, dass es damit aufwachsen und umgehen kann, aber auch die Eltern sich zutrauen. Das Kind stellt ja manchmal Fragen, die man erstmal nicht beantworten kann. Kinder stellen oft interessante Fragen und dann denkt man so, boah, wie erkläre ich denn das jetzt?
Mhm,
und dieser Mut, sich diesen Dingen zu stellen, dass man manchmal vielleicht auch keine Antwort hat, ne? So, sich davor zu verstecken, das macht dieses Stressige und dieses Trauma, hast du gesagt, aber nicht die Sache selbst. Wir Menschen können viel mehr manchmal, als wir uns zutrauen.
Ja, absolut. Ja, das ist ja das. Ich meine, wir müssen einfach nur mal an uns selber denken. Wir waren selber mal alle Kleinkinder und haben auch diese Fragen gestellt.
Ja.
Und umso erwachsener wir werden, klar, dann haben wir mehr Bedenken oder wie auch immer. Wir sind von der Gesellschaft, ne, in so einer, ja, wird man so eine Ecke auch gedrängt, so hast du zu sein und das darfst du nicht fragen und das hast du sein zu lassen. Ne?
Und wir wollen nicht in Situationen sein, wo wir sagen müssen, das weiß ich leider nicht.
Ja, richtig, richtig.
Ja. Und wie ging es dann weiter?
Ja, also ich bin 11 Jahre damit rumgelaufen in der Ungewissheit, oder beziehungsweise Ungewissheit ist auch das falsche Wort, sondern eher in der Traurigkeit oder beziehungsweise nicht zu wissen, woher ich komme. Also für mich war von Anfang an ganz klar, ich werde nicht auf die Suche nach meinem Vater gehen, weil ich werde niemanden suchen, der nicht gefunden werden will. Wobei ich auch davon ausgegangen bin, dass es gar keine Möglichkeit gibt. Also für mich war das klar, dass gibt's nicht, also werde ich nicht finden. Und dann bin ich 2019 auf einen Artikel gestoßen von einem Spenderkind, die ihren biologischen Vater durch einen DNA-Test gefunden hat, also durch diesen Heritage Ancestry, wie die alle heißen, diese amerikanischen Datenbanken. Und da dachte ich mir, ach cool, google ich mal, komme ich auf einen Spenderkinderverein und so weiter. Also so hat es dann irgendwie so seinen Lauf gemacht. Und ich dachte mir, ach krass, es gibt einen Spenderkinderverein.
Es gibt andere.
Es gibt auch noch andere. Ich bin nicht alleine auf dieser Welt damit. Und dann habe ich mich da reingelesen wie eine Verrückte. Ich habe sofort 3 DNA-Tests bestellt. Ja, damals noch über eine Plattform.
Ja, und das möchte ich jetzt, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ne? Obwohl du erfahren hattest, ich kam mit einer Samenspende auf die Welt, hast du 11 Jahre gebraucht, um diesen Spenderkinderverein zu finden, weil wenn man Menschen nicht die Botschaft gibt, du bist besonders, aber es gibt trotzdem andere, die sind ähnlich wie du, das muss man jemandem sagen. Und nur so hat jemand die Möglichkeit, dann zu sagen, ach cool, da sind ja andere, und dann mal ein bisschen zu gucken, bin ich jetzt eigentlich mit meiner Hauptidentität ein Spenderkind oder bin ich immer noch Britta? Und da gibt es eine ganz große Bandbreite an Menschen.
Ja, es ist ja tatsächlich so. Ich meine, die Eltern wissen es ja teilweise gar nicht, dass es einen Spenderkinderverein gibt. Also ich meine, meine Mutter hat das jetzt nicht gewusst. Also,
nein.
Nee, aber ich meine nur, das war ja auch wirklich eher aus dem Zufall heraus. Ne? Man hat, er liest halt mal einen Artikel.
Ja.
Ich meine, heute liest man ja viel mehr drüber. Damals war vielleicht mal ein Artikel und dann irgendwie 3 Monate später noch einer. Und da ist man zufällig drauf gekommen. Und das ist ja das, was ich meine. Das hat ja damals auch gefehlt. Man hat die Eltern dann einfach weggeschickt, schwanger, sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes. Und damit hat sich die Sache dann erledigt, weil die haben ja das, was sie wollen, das Kind. Ne? Und dann, dass man drüber nachdenkt, dass das Kind irgendwann mal sprechen lernt und mal Fragen hat. Und die erwachsen werden, kann die Babys bleiben, das hat man dann eben vergessen. Ne? Und das war für mich schon ganz wichtig. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich den Verein damals auch gefunden habe und ich ja heute auch da als beratendes Vorstandsmitglied da auch mit tätig sein darf, um Menschen da einfach aufzuklären und zu unterstützen und einfach auch die vielen Facetten und Geschichten zu erzählen, die ja hinter so einer Geschichte stecken.
Ja, und es geht da nicht darum, jetzt sozusagen mit dem Rotstift an deiner Mutter rumzumäkeln.
Absolut,
ich hoffe,
nicht,
das haben wir schon gut genug ausgedrückt, ne? Da, das merkt man ja auch bei dir, da ist ganz viel Mitgefühl mit deiner Mutter in der damaligen Situation. Und wie ging es dann weiter?
Genau, ich habe dann diese DNA-Tests bestellt, dann lagen sie vor mir und ich muss ganz klar auch, das sage ich immer zu allen, weil die meisten gehen ja tatsächlich auf die Suche nach ihrem biologischen Vater.
Mhm.
Und ich habe gesagt, nee, ich suche ihn nicht, weil ich habe auch aufgrund dieser Enttäuschung, die ich mit meinem sozialen Vater hatte, habe ich gesagt, will ich gar nicht. Ich will gar nicht so eine Enttäuschung erleben. Das war die höchste Motivation, um meine Geschwister ausfindig zu machen.
Aha.
Ich habe gesagt, ich gehe jetzt gehe ich meine Geschwister finden. Das war für mich das A und O, und dann bin ich nochmal zu meiner Mutter hingegangen und habe gesagt, du Mama, pass auf. Und ich wusste damals noch nicht mal mit was. Ich habe gesagt, es ist mir egal, was du sagst, aber ich werde mit meiner Geschichte rausgehen. Ist mir wurscht, was du sagst. Ich wusste nicht mal mit was, aber es war wahrscheinlich auch wieder dieses innerliche Gefühl, dass ich jetzt was ins Rollen gebracht habe, was groß wird in irgendeiner Art und Weise. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil ne, ich habe ja dann diesen DNA-Test gemacht, habe den abgeschickt und meine Mutter hat mich vorher noch gewarnt.
Was testet man da?
Man nimmt so ein Stäbchen in den Mund und wie so ein Wattestäbchen, wie so ein langes und macht so einen Wangenabstrich. Und dann steckt man das in so ein Röhrchen rein.
Genau, aber es ist ja nicht wie bei einem Gerichtsverfahren, wo überprüft wird, ob eine bestimmte Person jetzt die Elternperson ist, sondern was testet man denn? Was kriegst du als Ergebnis zurück?
Genau, also man macht halt eben diesen Test, schickt den ab und dann sind ja ganz viele in dieser Datenbank drinnen. Das ist wie so ein Facebook der Gene,
ja,
kann man das so nennen. Und dann werden die miteinander gematcht, die in irgendeinem, wow, das geht jetzt ein bisschen tief, aber die gleiche DNA haben, ähnliche DNA. Und deswegen findet man in diesen Datenbanken dann ganz viele Cousins dritten Grades und so weiter, die sehr weit weg mit einem verwandt sind, also so super weit weg. Und das gilt ja eigentlich, also das hat man ja eigentlich ins Leben gerufen, für Menschen, die sich für Ahnenforschung interessieren.
Ja, ja.
Und gar nicht, also ich meine, für uns ist es ein Segen, weil wir uns finden können. Ne?
Ja, und das Wichtige ist, man kann eben dort auch Menschen finden, die sich selber gar nicht eingetragen haben. Also jetzt mal in meiner Familie ist es so, mein Vater, der hat 3 Geschwister und 6 Halbgeschwister.
Mhm.
Wenn ich jetzt einen DNA-Test mache und ich trage da den ganzen Stammbaum ein von allen diesen Menschen, die es gibt, ne? Und dann sagen wir mal, ich hätte jemanden, der da irgendwen sucht und ich habe meinen Gentest eingegeben, dann kann die Person halt da von mir eingetragene Verwandte so und so vielten Grades finden, weil ich die in dem Stammbaum angegeben habe, obwohl von denen jetzt keine eigenen Gendaten da drin sind. Also das muss man mal ein bisschen in seinen Kopf reinkriegen. Und deswegen funktioniert das auch so gut. Dadurch, dass die Gene sozusagen so einfach zu den Familien zuordnenbar sind, ist dann auch die Sicherheit sehr hoch. Wenn dann genetisch zwischen mir das Match und dieser Person, die jemanden sucht, eine bestimmte Überlappung hat, dann ist klar, dass der Halbonkel da hinten, der in den USA lebt, deren Vater sein muss.
Ja, wenn sich jemand da sehr speziell in der Tiefe auskennt und da so ein Hobbygenealoge ist, der hat natürlich Riesenstammbäume. Ich zum Beispiel habe keinen gemacht, sondern bei mir kam das Ergebnis ja dann prompt präsentiert. Und ja, 3 Wochen später bin ich da weiter.
Aber was für ein Ergebnis kam denn raus?
Ja, es ist, wie gesagt, ich habe es abgeschickt, diesen DNA-Test, und habe dann gewartet. Und es war so ein Achterbahn der Gefühle auch. Dachte mir, oh, was kommt denn jetzt? Weil ich halt gemerkt habe, dass da irgendwas irgendwie losgetreten wurde. Und dann bekomme ich 3 Wochen später erstmal eine Nachricht von einem Mann, der mir geschrieben hat, ich soll doch mal in die DNA-Datenbank schauen. Dann dachte ich mir, okay, das ist bestimmt irgendwie eine Spam-Nachricht. Bin dann rüber ins Wohnzimmer, habe mich total nervös eingeloggt, weil ich wusste, okay, jetzt ist irgendwas gekommen. Also irgendein Ergebnis ist da.
Ja.
Und dann logge ich mich da ein und dann, also das wirst du nicht glauben, also ich glaube, ganz wenige Menschen haben genauso ein Ergebnis, wie ich das habe. Ich sage das jetzt so prägnant, weil ich nicht nur ein Match hatte mit meinem biologischen Vater, sondern mein biologischer Vater hat einfach in dem Zuge alle getestet, weil er einfach Spaß daran hatte, irgendwie jetzt sich der Ahnenforschung zu widmen. Und dann hatte ich ein Match mit Geschwistern, Onkels und Tanten und Großeltern. Die war so ellenlang und ich bin wirklich fast vom Stuhl gefallen, weil das musste ich erstmal verarbeiten.
Aber du hast dann wahrscheinlich auch relativ schnell verstanden, das ist nicht jemand, der nicht gefunden werden will.
Ja, absolut.
Wie hat sich das angefühlt?
Also erstmal war gar nicht mal das Thema, sondern es war, ich wusste ja, dass die Person, die mir geschrieben hat, mein biologischer Vater ist. Und
Ach, der hatte dir auch schon geschrieben.
Das war die Person, die mir geschrieben hat, schau doch mal in die DNA-Datenbank rein. Genau.
Das war nicht eine automatisierte Mail.
Nein. Okay. Normalerweise kriegt man automatisierte E-Mails, wo drin steht,
okay,
dein Ergebnis ist da. Aber ich habe eine persönliche E-Mail erhalten, wo drin steht, schau doch mal in die Datenbank rein. Deswegen wusste ich, okay, also irgendeiner schreibt mir, hätte ja sonst wer sein können. Wusste ich natürlich in dem Moment nicht. Und dann sehe ich halt eben, dass es mein biologischer Vater war. Also ich konnte das dann schon so zusammenknüpfen. Okay, E-Mail, biologischer Vater, Match, okay, passt zusammen, er hat mir geschrieben. So, das war dieser Verknüpfungspunkt in dem Sinne. Und dann, war es erstmal, da ist dann dieser zweite Knoten geplatzt. So, jetzt ist alles draußen, was innerlich die ganze Zeit aufgestaut war. Und dadurch, dass ich ja gar nicht mit meinem Vater gerechnet habe, was das Beste war, was ich einfach habe machen können, dass ich das so ein bisschen weggeschoben habe, war das natürlich ein Gefühlschaos. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du nicht selber drinsteckst. Das kann auch keiner nachfühlen, der es selber nicht nachempfindet. Also deswegen, wenn ich zum Beispiel auch Vermisstenfälle anschaue, oder ja, kennt man die Sendung Vermisst und man trifft sich wieder und so. Ich kann das so nachempfinden, wie diese Person fühlt.
Ja, und was ich wichtig finde, so fühlen sich Kinder nicht, wenn man es ihnen kindgerecht Stückchen für Stückchen in ihrem Leben mit in ihr normales Leben einflechtet. Das, was du erlebt hast, ich stell's mir ein bisschen vor, wie es ist ein heißer Tag und mich stellt jemand unter eine Eisdusche, aber immer wieder abwechselnd quasi in die Sauna, ne? Irgendwie super extrem intensiv und auch am ganzen Körper. Und jetzt zu denken, ja, das kann man doch einem Kind nicht zumuten, ist halt ein Fehlschluss. Weil mit einem Kind macht man das eben eher so, anstatt sozusagen dem Kind diese Dusche überzukippen und es in die Sauna zu stellen, ist es eben hier ein Tröpfchen Wasser, hier mal kurz die warme Heizung anfassen, aber dosiert in kleinen Häppchen und nicht so schwallartig. Und deswegen können Kinder das dann auch gut verarbeiten und dann gibt's diese Schockmomente nicht.
Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, wobei ich glaube, das nicht ausbleibt, wenn du trotzdem jemanden suchst, auch wenn du früh die Wahrheit erfährst, dass das trotzdem dieses Gefühl von, boah, jetzt habe ich mein letztes Puzzle eingesetzt, das trotzdem da ist. Und das kannst du nur nachempfinden, wenn du irgendjemanden vermisst. Ne? Also weil irgendjemand fehlt ja, so ein Puzzleteil fehlt ja bei dir. Ne?
Ja.
Dieses Stückchen Identität auch auf irgendeine Art und Weise.
Ja, und was man nicht vergessen darf, wir haben ja jetzt das Samenspenderegistergesetz, da werden die Identitätsdaten können an die Kinder herausgegeben werden. Aber das Identitätsdaten herausgegeben heißt ja nicht, die können die Person finden. Ne? Auch ein Mann kann heiraten, seinen Namen ändern, nach Australien auswandern, versterben oder sagen, ich möchte keinen Kontakt. Deswegen, da hast du natürlich recht, dieses intensive Erlebnis von, okay, ich weiß jetzt, wer es ist, aber was wird jetzt passieren? Das ist schon da. Und gleichzeitig ist aber wichtig auch zu verstehen, Jugendliche, und das ist ja dann oft das Alter, wo sowas dann passiert, in der Zeit, wo man jugendlich ist, sind ganz viele Dinge mega intensiv. Mhm. Ne? Also zu denken, man würde jetzt Jugendliche oder Kinder dann vor intensiven, identitätsdurchwühlenden Erfahrungen bewahren, wenn man ihnen das vorenthält. Okay, jeder, der kurz nochmal an seine Pubertät zurückdenkt, war das identitätsdurchwühlend. Da kann, glaube ich, jeder sagen, ja, war's. Und das macht nicht psychisch krank. Das ist kein Menschen können das verstoffwechseln.
Auf jeden Fall. Ja, deswegen bin ich auch ein Pro. Ich sag jetzt mal, sag die Wahrheit. Geh raus und rede offen darüber. Ich stehe auch für das Thema Offenheit.
Ja,
und das merkt man im Laufe meiner Geschichte, wird man das ja auch noch sehen, was das überhaupt mit sich gebracht hat, offen zu sein.
Ja.
Und welche Chancen dahinter auch stecken, wenn wir es einfach tun. Wenn wir uns schon für so einen Weg entscheiden, dann müssen wir uns auch damit committen, dass wir offen bleiben und offen sind.
Genau, und heutzutage gibt's halt dafür auch Hilfe. Also wer sich überfordert fühlt, ne? Man kann jede Familienberatungsstelle aufsuchen, die einem hilft, Kindern schwere Sachen zu erklären. Man kann in jeder Familienberatungsstelle und die Beraterinnen, die da sitzen, die sind dafür ausgebildet, Familien in schwierigen Situationen zu helfen. Die brauchen keine extra Ausbildung für, die Samenspendefamilien sind alle total besonders, sondern da geht's halt darum, wie erkläre ich jemandem was? Wie sage ich was? Wie löse ich den Konflikt, wenn vielleicht die eine Elternperson sagt, nee, lass mal noch warten und die andere Elternperson sagt, nee, lass mal jetzt machen. Das ist ein ganz normales Erziehungsthema. Ein Elternteil will so, ein anderes will so. Dafür haben wir schon Lösungen.
Absolut. Und was ich aber auch empfehlen würde in so einer Situation, und das fehlt mir so ein bisschen, ist, dass man wirklich auch Spenderkinder vielleicht selber befragt. Also mich schreiben zum Beispiel auch viele Mütter an, über Instagram und sagen, du Britta, wie würdest du das denn machen? Oder wie war das damals bei dir? Und die werden zu wenig einbezogen. Ich finde es schön, dass es Beratungsstellen gibt, finde ich super wichtig. aber ich kann es doch nachempfinden und ich weiß doch oder ich kann es nachfühlen, wie dein Kind sich fühlt in dem Moment oder was du vielleicht auslösen könntest.
Ja.
Und das ist, wird mir einfach noch viel zu wenig einbezogen.
Ja, aber mit der ganzen Medienpräsenz, die ihr habt, werdet ihr auch ganz gut gefunden, oder?
Auf jeden Fall, ja, 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 das auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich bin ja auch sichtbar und zu sehen und finde es schön, dass auch Leute so an mich herantreten. Es wäre nur toll, wenn es an so öffentliche Instanzen einfach noch mehr, wir noch mehr Präsenz bekommen, ne?
Ja.
Oder mehr Gehör, was wir schon bekommen, was gut ist, aber wo ich sag, wir setzen jetzt die Person rein, weil die hat Ahnung.
Ja,
ja, so bewusst.
Ja, also ich mache das immer. Ich sag den Leuten auch immer schon, wenn die bei mir in der Beratung sind, wenn es darum geht, machen wir eine Samenspende, mache ich immer darauf aufmerksam. Es gibt Elternvereine, es gibt die Kindervereine und es ist wichtig, sozusagen das den Familien und den Kindern anzubieten, damit sie eben verstehen, ja, sie sind ein bisschen besonders, aber sie sind jetzt nicht irgendwelche Weirdos. Und hier drüben sind Anlaufstellen, wo man mit anderen auch erfahren kann, nicht nur lesen kann, erfahren kann, wo bin ich gleich und wo bin ich unterschiedlich. Und paradoxerweise, je mehr man sich damit beschäftigt, umso mehr tritt ja das Thema dann in den Hintergrund.
Mhm.
Und du bist halt wieder Britta und nicht nur diese Person, ne?
Mhm.
Und jetzt aber nochmal zurück in die Geschichte. Du wusstest dann, okay, dein biologischer Vater hat dir geschrieben und hier gibt's eine riesen Horde an Verwandten. Was ist dann passiert?
Was ist dann passiert? Ja, erstmal bin ich essen gegangen. Ja, das weiß ich noch. Ich musste erstmal meinen Magen stärken vor lauter Erstaunen. Ja, also es war eine schlaflose Nacht, die vor mir lag. Ich habe nicht sofort geantwortet. Ich habe in der Nacht um 4 geantwortet. Mein biologischer Vater hat mir dann gleich 1,5 Stunden später geantwortet. Also man hat gemerkt, es war eine Unruhe, glaube ich, bei uns beiden einfach da. Und ja, dann ging das also hin und her, haben uns E-Mails hin und her geschmissen und dann war es auch relativ schnell so, dass er gesagt hat, also es hat, wir haben halt herausgefunden, dass wir beide in München wohnen. Das ist ja auch noch so ein Ding. Ne?
Ja,
also,
wow. Ja, nicht Australien.
Nee, nicht Australien und auch nicht woanders, sondern halt wirklich tatsächlich München. Und dann hat er mich auch gefragt, du, weil das war dann ein Sonntag, also Samstag war das Match und am Sonntag dann haben wir dann hin und her geschrieben und er meinte dann, ob ich nicht kommen möchte. Sie würden heute im Garten sitzen und sie würden sich sehr auf mich freuen. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, bin ich dann zu meinem Freund gegangen und gesagt, du pass mal auf, wir werden da jetzt heute hinfahren. Was, heute schon? Ich so, ja, heute, weil jetzt gleich ins Gefühl rein.
Ja.
Und ja, keine 24 Stunden nach dem Match sind wir ins Auto und sind ungefähr, also ich sage ja, keine 30 Minuten von uns entfernt dahin gefahren. Und das war schon sehr magisch. Es gibt ja auch einen kleinen Videoausschnitt, den hat damals mein kleiner Bruder aufgenommen, wo wir uns das erste Mal umarmen. Das ist sehr, kriege ich heute noch Gänsehaut. Das ist sehr, sehr bewegend, weil ich weiß noch, der Moment, wo wir dann
auch... Und hast du auch einfach gespürt, dass du ihn auf jeden Fall umarmen willst?
Ja, es war, wie soll ich sagen, ich hatte irgendwie das Gefühl, mein Freund war so ein bisschen aufgeregter. Ich hatte ja die Situation schon mit meinem sozialen Vater so ein bisschen, ich war da so, ja, ein bisschen Distanz und vorsichtig und, ne, weil man weiß ja nicht, was einen erwartet und so und... Als ich dann vor ihm stand, das war wie so ein magischer Moment. Man hat gemerkt, man gehört zusammen.
Mhm.
Das war einfach wie so, okay, wow. Und dann hat man sich umarmt. Das war so was ganz Natürliches. Da hat man gar nicht irgendwie diese Berührungsängste gespürt. Also von beiden Seiten auch nicht. Und dann haben wir uns, dann war Konstanze schon da gestanden, also seine Frau damals am Gartenzaun, mich ganz, ganz lieb begrüßt, also per Hand. Ne? Also das war dann, umarmt hat man dann keinen mehr, sondern es war Umarmung zwischen uns beiden und...
Ja, ja, die haben dich auch nicht, die haben schon sich angemessen verhalten, dass sie dir ein bisschen Raum gegeben haben, dass du halt kommen kannst in die Beziehung und nicht dich so zu zehnt überschüttet und dann, ne? Also schon
absolut.
Feinfühlig auch, ne?
Ja, ich meine, ich war ja schon überfordert, weil es waren ja schon, also einmal mein biologischer Vater, dann mein kleiner Bruder, der gerade mit der Kamera filmt, das war dann für mich so, okay, wow. Also, dann die Frau, die da im Garten am Gartenzaun steht und es vom Weiten halt eben anguckt und dann gehen wir rein und dann waren wir halt erstmal so zusammengesessen und ja, dann kommt immer oft die Frage, was habt ihr dann gesprochen? Man spricht ganz viel, wie geht's, wie war dein Tag? Ah ja, und wie war das? Und dann springt man von A nach B.
Halt,
und
wie man Leute kennenlernt. Also,
ja,
ne?
Das war irgendwie also, total abgefahren. Ja. Also es war echt, also es war eine Achterbahn der Gefühle. Und dann kam mein anderer Bruder, der war damals, also der 10-Jährige, der war damals 10, der hat aufgenommen. Dann kam der 14-Jährige und hat mich ganz nett angelächelt. Haben wir so ein Foto zusammen gemacht und kurz geredet. Und ich lache heute immer noch. Dann kam der damals 19-Jährige. Erstmal, ich glaube, es war 3 Uhr nachmittags, wie Teenies dann eben so sind, lang geschlafen. Und das Erste, was man gemacht hat, man hat den Kühlschrank aufgemacht. so, okay, also ich meine, also es ist was Krasses gerade passiert da draußen. Also so ein neues Familienmitglied ist gekommen und er dann so, ja, gibt's nichts zu essen. Und das, es ist so ein Bild, was halt doch im Kopf geblieben ist, was ich so abgefahren fand, weil es aber eigentlich auch so diese Natürlichkeit ja. irgendwie zeigt. Ja. Und das finde ich einfach, wenn ich jetzt heute darüber nachdenke, ich habe natürlich, also man malt sich ja alles aus und man springt aufeinander zu und umarmt sich. Ich habe ja meine Geschwister gesucht.
Ja, ja.
Ja, und dann umarme ich aber nur meinen Vater. Meine Brüder waren für mich so, oh, boah, bitte, komm mir jetzt noch nicht so nah, weil ich bin total überfordert. Ihr seid alle jünger wie ich. Ich habe gedacht, wir sind alle gleich alt bestimmt. Ja. Und ich finde Spendergeschwister und nicht die Kinder aus der Ehe meines biologischen ja, Vaters. Ja. Also das war ja für mich so.
Das hattest du irgendwie nicht auf dem Schirm. Nee, so,
gar
ne?
nicht. Mhm. Nee, überhaupt ja. nicht. Das war für mich so sowas von, never ever hätte ich mir das im Leben ausmalen können. Und so verlief es dann. Das war echt magisch. Und mein Vater war dann sozusagen auch so drauf, ja, bleibst du noch zum Essen? Und ich gesagt, nee, also wir gehen jetzt nach Hause. Es reicht für heute. Das war.
Du musstest das ja erstmal verarbeiten auch. Ne? Und seht ihr euch ähnlich?
Ja, total. Mhm. Also lässt sich nicht verleugnen. Vor allem mit den mit meinen Geschwistern.
Ja, ja, genau.
Also wir sehen uns, also der Größere und der Kleine, also wenn man uns nebeneinander stellt, wir sind ein Gesicht.
Ja.
Der Mittlere, der erkennt man auch, aber der kommt zu mir nach der Mama.
Ja.
Ja, und wir sehen uns, also wir sind ein Gesicht.
Und wie hat sich die Beziehung zu deiner Mutter dadurch verändert und auch dein Blick auf deinen Vater, mit dem du erstmal bis zum Kleinkindalter aufgewachsen ist? Also ich sag mal ganz provokant, liebst du deine Mutter jetzt weniger, weil jetzt die Hälfte von der Liebe abgeschnitten wurde und die ist jetzt bei deinem Vater? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, überhaupt nicht. Ich muss auch dazu sagen, bei ganz vielen ist es so, dass sie eine ganz große Enttäuschung ihren Eltern gegenüber haben, weil sie halt eben so lange belogen worden sind. Das ist ja wirklich eine Lebenslüge. Das muss man jetzt einfach mal auch so benennen. Ja, aber das muss man auch nicht schönreden. Und ich war tatsächlich nie sauer auf meine Mutter. Ich habe dieses Gefühl nicht gekannt. Ich war eher sauer darüber, dass ich 11 Jahre mit ihr so immer Konflikte hatte, mit ihr wirklich offen darüber sprechen zu können. Das hat mich eher sauer gemacht. Aber nie, dass sie mich belogen hat. Mhm. Sondern ich habe immer ein ganz anderes Verständnis dafür aufgebracht. Ich bin eher sehr dankbar dafür gewesen, dass sie es endlich, also dass endlich raus ist, dass dieser Knoten, den ich nicht wusste, woher er kommt, halt geplatzt ist. Und meine Mutter hat einen grandiosen Job gemacht. Sie hat mich alleine großgezogen. Sie hat mir immer alles ermöglicht, was sie ermöglichen kann. Und dementsprechend hat sich für mich nie die Frage aufgetan, dass ich sie weniger liebe oder sonst irgendwas. Ich habe sie auch sofort als erstes kontaktiert, als ich dieses Match hatte. Da hat sie auch geweint am Telefon und ich gesagt, warum weinst du? Ja, ich freue mich für dich. Also es war eine Überforderung für uns alle, weil für sie hat ja der Samenspender auch ein Bild bekommen. Und irgendwann habe ich sie auch mal gefragt, Mama, hast du dir mal überlegt, wie der ausschauen könnte? Sagt sie, nein, sonst wirst du verrückt. Das war mit dem Thema, wo sie rausgegangen ist, abgehakt ne, in dem Augenblick. Und dann habe ich auch gesagt, ich fahre jetzt hin mit meinem Freund zusammen. Sie war dann auch erleichtert, weil sie wusste, ist es jemand dabei. Und ne. Ja. Aber sie hatte eher große Ängste, dass sie mich jetzt an die neue Familie verliert.
Ja, das meine ich ja, genau. Ja. Und
aber
wie seid ihr da durchgegangen?
Oh ja, das war auch nochmal echt ein Prozess, weil am Anfang standen mein Vater und ich sehr im Vordergrund. Da muss ich auch ehrlich zugeben, ist die ganze Familie so ein bisschen hinten runtergefallen. Da waren wir so ein bisschen auf dem Ego-Trip, muss ich auch ehrlich sagen. So nur uns und wir haben uns irgendwie, wie soll ich das sagen? Das ist wie so eine, jeder kennt es, wenn er frisch verliebt ist. Und bei uns war das so, boah, krass. Wir schauen uns die ganze Zeit an, die gleichen Haare und die Hände und wie wir reden und vielleicht gestikulieren und diskutieren. Und man versucht die ganze Zeit herauszufinden, was hast du, was habe ich von dem? Also total abgefahren.
Ja, ich finde es voll wichtig, dass du aber das Beispiel bringst, wie wenn man verliebt ist. Das ist halt normal, dass man mal so Phasen im Leben hat, wo man vielleicht so ein bisschen überfokussiert ist. Ja. Und das weiß auch jeder. Es ist ein bisschen schade, aber Verliebtsein hält halt nicht 3 oder 8 Jahre am Stück. Das ist halt dann eine Phase und die ist ein bisschen intensiv und dann knirscht es vielleicht auch mal in anderen Beziehungen, weil es natürlicherweise so ist, dass man an einer Stelle super fokussiert ist, andere Dinge weniger Aufmerksamkeit bekommen. Aber das ist jetzt nichts, ne, wieder mit meiner Sicht als Psychologin, das ist was ganz Normales im Leben von Menschen.
Absolut, ja. Und da habe ich meine Mutter auch immer mitgenommen und auch immer abgeholt. Und dann nach 5 Monaten haben wir uns alle getroffen, uns kennengelernt. Also beziehungsweise meine Mutter hat dann meinen Vater kennengelernt. Also den Mann, von dem sie ein Kind hat. Das ist auch irgendwie so abgefahren, gell? So sagt. Und auch seine Frau damals. Und ich weiß auch, wie ich behutsam damit umgegangen bin, weil ich mir dachte, das ist für die Frau von meinem Vater, also für Konstanze, nicht so einfach. Also gewiss nicht. Und sie hat das mit einer Größe gemacht, bewundernswert. Also kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden.
Weißt du, ob dein Vater ihr gesagt hatte, dass er gespendet hat und dass da Kinder sein könnten?
Sie wusste das von Anfang an. Ja, also mein Vater ist immer sehr transparent damit umgegangen und sie wusste von Anfang an, dass er mal Samenspender war. Aber das war halt kein Thema in dem Sinne. Also das war dann lange kein Thema, bis mein Vater halt gesagt hat, okay, also irgendwie sind da draußen dann Kinder. Also es ist dann wieder so seine Geschichte, wie er dann drauf gekommen ist oder wie das Ganze dann eben angefangen hat.
Ja, ihm hat man ja damals wahrscheinlich auch gesagt, ach, davon hörst du nie wieder was, da brauchst du dich gar nicht mit beschäftigen. So nach dem Motto, ne, danke, dass du gespendet hast, ciao, auf Wiedersehen. Also ne, in der damaligen Zeit hat man ja auch den spendenden Männern keinen Ausblick darauf gegeben und hat gesagt, ja, ne, also wenn sich dann Menschen melden, dann gibt's da vielleicht intensive Momente und dann gibt's da auch Halbgeschwister und das kann eine Bereicherung sein, muss aber nicht, muss man gucken, Menschen sind halt Menschen, das hat man mit ihm ja auch nicht geführt, dieses Gespräch.
Nee, aber ich glaube auch, dass nochmal die Samenspender allgemein nochmal ganz anders, ja, da wurde ganz anders nochmal mit umgegangen, wie mit den Eltern. Also das ist, glaube ich, echt ein Thema, da kann man einzeln drüber sprechen, weil ja, ja. Also wir sind so drei Gruppen, würde ich sagen. Ja. Einmal die Eltern, dann der Spender und dann wir Spenderkinder. Das sind so drei verschiedene Gruppen, die aber irgendwie zusammengehören und eigentlich mit eingebracht werden müssen in diese ganze Thematik.
Und eigentlich ist da ganz viel Liebe. Alle wollen, dass ein Kind auf die Welt kommt. Also natürlich haben alle irgendwie auch ihre Bedürfnisse und ihre Besonderheiten und wie du richtig sagst, ne, da kann man mit jedem locker eine Podcast-Folge machen, aber die Frage ist ja, ist es jetzt irgendwie schlimm, weil es kompliziert ist? Und es ist kein bisschen schlimm, ne? Das, was ja diese Menschen irgendwie zusammenbringt in ihrem Tun, ist zu sagen, ein Kind soll auf die Welt kommen und ein Mensch soll ein Leben gestalten können. Das ist so schön.
Da gebe ich dir recht, aber ich sehe das auch nochmal ein bisschen anders, weil es muss einem bewusst sein, was da jetzt passiert. Ich meine, ein Kind haben wollen ist immer ein Thema. Wie ist das andere Thema? Und da muss man halt sehr, finde ich, reflektiert sein.
Genau. Und was ich aber wichtig finde, ist, wenn man dann jetzt vielleicht denkt, oh ja, alles so kompliziert, dann sollte man das doch lieber gar nicht machen. Das kann nicht die Antwort sein. Mhm. Also die Antwort auf Herausforderungen kann ja nicht sein, da vorne ist etwas, vielleicht hat Komplexität. Mhm. Da macht man es lieber gar nicht. Dann damit tut man ja auch so, als wäre ganz normales Heteropärchen bekommt in einer Beziehung ein Kind. Man tut ja dann so, als wäre das einfach. Nichts am Elternwerden ist einfach. Und das, was du gerade sagst, dass ein Kind auf die Welt kommt mit Bedürfnissen und dass es für Eltern insgesamt ganz viel darum geht, sich zurückzunehmen und dem Kind gute Bedingungen des Aufwachsens zu ermöglichen. Diesen Herausforderungen sehen sich alle Eltern gegenüber. Mhm. Und dann so zu tun, Spenderfamilien sind kompliziert, hetero Mutter-Frau-Kind-Familien sind einfach. Das darf man nicht machen.
Auf gar keinen Fall. Also ich glaube, jede Familie hat seine eigenen Herausforderungen. Wenn wir auf unsere eigenen Familien schauen, dann haben wir da auch Herausforderungen, ganz egal. Wir sind alle irgendwie Kinder eines Elternteils und so weiter und so fort. Und ja, ist Familie, also Familie sein ist ein sehr spannendes Thema.
Ja, genau. Und es ist eben immer emotional und es ist immer ein bisschen normal und ein bisschen besonders. Ja. Also das finde ich total wichtig. Ja. Und gibt's noch andere Halbgeschwister, die du kennengelernt hast, die nicht in der Familie deines, du hast jetzt gesagt, biologischen Vaters, die nicht daher kommen, sondern noch aus anderen Spenden?
Nein, also aktuell bin ich tatsächlich die Einzige, die aufgetaucht ist. Ich bin da 2019 aufgetaucht. Mhm. Bisher sind keine anderen Spendergeschwister da. Die anderen drei Jungs sind aus der Ehe von meinem Vater entstanden.
Und wie ist jetzt, das ist jetzt eigentlich schon, ich finde die Frage schon fast unmöglich, wenn ich die stelle. Wenn ich jetzt so frage, ja, wie ist deine Beziehung zu denen? Dann tue ich ja so, als wären die drei alle gleich. Ich stelle die Frage jetzt trotzdem, ne? Aber bin gespannt, was du sagst. Also wie versteht ihr euch?
Ja, wir verstehen uns sehr gut. Ja, wir kennen uns erst seit 5 Jahren. Aber wir sind Höhen und Tiefen durchgegangen, weil die Mama von meinen Brüdern, also Konstanze, leider verstorben ist vor 2 Jahren an Brustkrebs. Und das war auch sehr, sehr schlimm für mich. Umso schlimmer für die Jungs. Und das war die erste krasse Herausforderung, die wir als Familie leben durften. Und ich war zum damaligen Zeitpunkt, als die Diagnose kam, erst 2 Jahre in der Familie integriert. Mhm. Und das war eine Herausforderung, wo ich mir dachte, okay, du bist jetzt irgendwie große Schwester. Ich habe das auch als Verantwortung für mich gesehen, für die Jungs da zu sein. Wie machst du das aber? Sie kennen dich nicht, seitdem sie klein sind. Wie gehst du damit um? Und ich glaube, dass die Jungs dann auch gemerkt haben oder gesehen haben, dass ich da bin und ich bin geblieben. Bei vielen ist es ja so, die sind dann während dem Prozess irgendwie da und der Person geht schlecht und dann ist man noch auf der Beerdigung und dann siehst du nie wieder irgendjemanden. Und ich hatte mal so ein Gespräch mit dem Älteren sozusagen, mit dem ich am Anfang diese Anfangsschwierigkeiten hatte, so okay, mag er mich oder nicht. Und da war er auch immer so, der hat dann immer nicht so groß Interesse gehabt, einfach mit mir zu sprechen. Ne? Und dann, also mittlerweile verstehen wir uns wirklich sehr, sehr gut und gehen auch zusammen auf die Wiesen und trinken mal eine Masse und so weiter. Mhm. Und wir hatten mal echt ein intensives Gespräch und hat gesagt, weißt du, es ist so, dass viele wieder irgendwie gegangen sind. Und er hat sich gedacht, so bei mir am Anfang, ich bin auch eine, die irgendwie da ist und wieder geht.
Die nur mal kurz neugierig ist.
Genau, so. Weil für ihn halt dieser Punkt Genetik gar nicht mal so eine große Rolle spielt. Und dann hat er gesagt, weißt du, und du bist geblieben. Und ich habe gesagt, ich werde bleiben. Und ich habe gesagt, du, ich habe euch gesucht. Ist doch egal, ob das jetzt die Geschwister sind vom aus der Spenderfamilie, also aus der Ehe, oder ob das jetzt Spendergeschwister sind. Sag ich habe meine Geschwister gesucht. Und ich habe gesagt, ihr seid für mich das Wichtigste. Weil sie geben mir jeden Tag Kraft. Ich habe sie im Hintergrund auf meinem Handybildschirm, habe ich meine Brüder. Und ich habe noch einen älteren Bruder aus der Ehe, also aus der vorherigen Beziehung meiner Mutter, damals, als sie noch in Peru gelebt hat. Und die geben mir Kraft. Ich sehe jeden Tag meine Brüder, wenn ich meinen Handybildschirm aufmache. Und da weiß ich, für was ich das alles tue.
Und mit dem anderen älteren Halbbruder bist du aber nicht zusammen aufgewachsen?
Nein, ich bin mit keinen Geschwistern aufgewachsen. Ich bin mit meiner Mutter hier alleine aufgewachsen. Das ist, wie gesagt, wieder ein anderes Thema. Mhm. Bei mir gibt's viele Geschichten zu erzählen.
Ja, und was halt wichtig ist jetzt an der Stelle, ne? Du hast jetzt von der Beziehung mit dem einen Bruder erzählt. Es gibt noch zwei andere Brüder. Mhm. Da gibt's pro Bruder nochmal immer jeweils eine eigene Geschichte. Und das, was du auch gerade gesagt hast, ne? Es passiert was Schlimmes im Leben, deren Mutter stirbt und du bist als Mensch da und hast denen erstmal angeboten, einfach da zu sein, hast dich wahrscheinlich für die interessiert, hast die gefragt, was für Probleme die haben, ne, und hast einfach signalisiert, was du schon hast, an, sag ich mal, Handwerkszeug mit schwierigen Gefühlen umzugehen, bist du gerne bereit zu teilen, ne? Mhm. Und so habt ihr halt irgendwie eure Beziehung gefestigt und seid nach vorne gegangen. Und natürlich wäre das anders gelaufen, wenn du jetzt mit einem anderen Handwerkskoffer gekommen wärst, ne? Aber du hattest ja irgendwie Platz in deinem Leben und einen Wunsch, mit denen eine Beziehung zu haben. Und man kennt das ja vielleicht auch, dass man im Leben, manchmal ist es sehr voll, da hat man das Gefühl, ich kann nicht noch mehr Menschen unterbringen. Und dann gibt's andere Phasen im Leben, da merkt man, ich wünsche mir was, ne? Mhm. Und auch das ist natürlich, dann Halbgeschwister kennenzulernen, ist was anderes als Menschen kennenzulernen, mit denen man keine genetische Verwandtschaft hat, weil dieses Gleichsein ist schon besonders und sich gespiegelt zu sehen. Aber das Handwerkszeug, mit dem du die Beziehung baust, das ist genauso, wie du eine Beziehung auch zu einem anderen Menschen, den du noch nicht kennst, bauen würdest. Das ist nicht super alienmäßig.
Ja, und vor allem, es gibt ja auch nicht dieses, so machst du es dann, sondern es war einfach irgendwie alles natürlich. Ich hatte mir Sachen damals ausgemalt, wie das mit den Jungs werden wird, wie die Emotion mit ihrer Mutter. Ich wusste das ja selber, dann damit nicht umzugehen. Und es ist alles natürlich gegangen. Gott sei Dank, die drei haben sich. Ne? Das sind so diese drei Musketiere. Die haben sich, Gott sei Dank, diese Base. Mhm. Und sie können auf mich als große Schwester zurückgreifen, was sie auch tun.
Ja.
Ja, was sie auch tun. Es war schon der erste Liebeskummer war da. Da hat man mit der Schwester gesprochen, ne? Also dieser weibliche Aspekt ist auch da. Oder ja, man fragt einfach Sachen nach, wie würdest du das und das machen? Also man merkt, umso älter sie jetzt werden, kommen sie schon und klopfen halt an. Es sind halt auch Jungs, die sind halt ein bisschen anders,
genau.
Ja, wie Mädchen.
Und, ne, und das hat natürlich was damit zu tun, in welcher Geschwisterkonstellation sind die, ne? Jetzt sind das drei Jungs und du bist eine Frau und so weiter.
Ja,
ne? Aber
und ich bin wesentlich älter, das darf man auch nicht vergessen.
Und gab es mal ein Gespräch mit deinem Vater darüber, was ihn damals bewogen hat zu spenden?
Ja, also unter anderem war die erste Motivation, also er wollte sich ein Klavier finanzieren. Ne, das war schon mal das Erste. Er wollte sich das aus seiner eigenen Tasche finanzieren, obwohl er das jetzt hätte gar nicht müssen, weil die Eltern das auch gezahlt hätten. Also sie hätten ihm das schon ermöglicht. Und dann war es auch noch so wie er das halt eben berichtet hat, dass er schon auch immer diese Idee hatte, da stehen mal Kinder vor der Tür. Also es war jetzt nicht so, dass er einfach hingegangen ist und einfach gesagt hat, ich mache das jetzt nur, um dieses Klavier zu finanzieren. Er sagt aber auch, hätte es kein Geld dafür gegeben, hätte er es nicht gemacht. Also ne, also die Hauptmotivation, da müssen wir auch die Kirche im Dorf lassen und ehrlich sein, war schon auch das Geld. Ja, es ist schwierig zu sagen. Also ich gehe da ganz natürlich damit um, weil ich einfach weiß, dass ich auf diesem Weg entstanden bin und es ist halt so gewesen, was soll ich machen? Es ist einfach die Wahrheit. Ja, das ist einfach die Hauptmotivation. Und ich habe dann noch ganz andere Theorien, warum Menschen das, also oder Samenspender das machen. Also es würde aber zu weit führen. Aber Fakt ist, es ist so. Und wenn irgendeiner damit ein Problem hat, ja, es ist halt die Wahrheit. Also ich meine,
du, ich glaube, alle Menschen, die einen Kinderwunsch haben, können verstehen oder auch Menschen, die in einer Situation waren, wo sie einen Partner gesucht haben, um eine Familie zu gründen. Ja. Ne? Also die können das, glaube ich, auch alle verstehen, dass wenn man dann zum Beispiel datet und im Online-Dating ist das ja ganz offensichtlich, dass man dann ganz schnell guckt, hat jemand in seinem Profil drin stehen Familienwunsch. Absolut, ne? Und ja, dass es dann darum geht, zu sagen, ich möchte auch wissen, ob ich mit dieser Person diesen Wunsch umsetzen kann oder man könnte es auch anders formulieren, dieses Ziel damit erreichen kann. Ne? Also dieses, ich habe was im Kopf, was ich haben will und deswegen gehe ich zielgerichtet nach vorne. Also auch das finde ich nicht so, es ist nicht so absonderlich. Es wird immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und dann wird eine Riesenkiste Glitzer und Love Story drüber erzählt und das andere wird weggelassen. Aber ich fände es auch nicht okay, Menschen zu sagen, ihr müsst das, man nennt das dann altruistisch, ihr müsst das machen und ihr bekommt gar nichts dafür. Das ist auch irgendwie Quatsch. Menschen haben immer eine Motivation und dann irgendwas, was dahinter steht.
Ja, also er hatte mir auch gesagt, dass er sich ja schon immer so Gedanken gemacht hat darüber, was das für Menschen sind, die sowas in Anspruch nehmen. Mhm. Das auch, aber er hatte auch eben diesen Gedanken, irgendwann mal stehen vielleicht einfach Kinder vor meiner Tür. Ja, also es war jetzt nicht wie bei anderen Samenspendern. Ich glaube, es gibt noch andere Samenspender, oder die ich auch teilweise kennengelernt habe. Ich habe schon mit einigen gesprochen, die schon den Gedanken auch hatten, so, für mich war das abgehakt. Und manche interessieren sich auch wirklich nicht. Das muss man einfach ganz klar sagen.
Ja, und was man auch nicht vergessen darf, es kann sich auch ändern. Es kann auch sein, ja, total. Es ist ein Mann, der sagt, ich mach das und in dem Moment, wo er es macht, denkt er, boah, voll cool, die Vorstellung, da stehen irgendwann Kinder vor der Tür und dann kann etwas in seinem Leben passieren, vielleicht eine eigene Familiengründung, aber vielleicht auch ganz andere Dinge, die dazu führen, dass er an einem Punkt in seinem Leben ist, wo er diesen Wunsch gar nicht hat und wo, wenn ein Kontaktversuch kommt, er sagt, will ich nicht. Auch da, diese Menschen bleiben ja auch nicht stehen in der Zeit.
Ja, eben nicht. Ja, genau. Das sehe ich, wie gesagt, genauso wie du. Und ich glaube, dass wir als sehr gutes Beispiel vorangehen, zu zeigen, was wir mit Offenheit schaffen können. Und ich habe ganz, ganz viele Leute auch gehabt, die gesagt, die auch manchmal so drunter kommentieren unter irgendwelchen Postings. Ja. Ich würde nie meinen Samenspender suchen, das ist nur der Samenspender. Wer bist du, dass du entscheidest, wie ich meinen Samenspender nenne? Er ist biologisch mein Vater, Punkt.
Ich bin voll froh, dass ich das als erstes gefragt habe. Das war auch eine Frage, womit ich natürlich zeigen möchte. Es geht um deine Sichtweise.
Ja, aber es ist ja auch biologisch gesehen mein Vater. Da brauchen wir doch gar nicht diskutieren. Du kannst ihm natürlich einen anderen Namen geben, so wie ich meinem sozialen Vater heute auch einen anderen Namen nenne und für mich meine Distanz war und sage, ich nenne dich jetzt heute beim Vornamen.
Ja.
So, das ist mein Mittel dafür.
Ja, aber nicht, weil dein biologischer Vater in die Familie gekommen ist, sondern weil da jemand gegangen ist und der hat eine Entscheidung für eure Beziehung getroffen. Ne? Und das ist halt nicht so eindimensional.
Und ganz wichtig auch, Konstanze, die verstorbene Frau meines Vaters, habe ich Bonus-Mom genannt.
Ja.
Ja. Also so viel zu dem Thema. Sie war meine Bonus-Mom. Ich habe meine eigene Mutter, die hat mich großgezogen, die liebe ich. Da wird sich nie irgendwas ändern an diesem Status. Mhm. Aber ich habe Konstanze dazu bekommen, die meine Bonus-Mom war.
Ja.
Und ich habe sie so genannt, weil ich es so empfunden habe.
Ja, und das ist halt nicht so, dass von dem Liebeskuchen für deine Mutter ein Stück abgeschnitten wird und das ist das Konstanze-Stück, sondern es ist halt so, deine Mutter hat ihren eigenen Liebeskuchen zwischen euch und dann gibt es sozusagen, ich stelle mir es vor, wie eine mehrstöckige Torte, noch die Bonus- ja. Schicht obendrauf.
Ist doch schön und das meine ich, was wir mit Offenheit schaffen können. Also das ist das, warum wir das auch in die Öffentlichkeit gehen, um das zu erzählen, um einfach zu zeigen, es geht nicht um uns, es geht nicht um unsere Story.
Meinst du mit uns?
Also um diese Happy Daddy und Tochter-Story, wir haben uns gefunden und das Leben ist schön, sondern es geht um viel, viel mehr. Es geht doch darum, aufzuzeigen, was möglich ist, wenn wir einfach mit Offenheit drangehen und das keiner irgendetwas zu verlieren hat, wenn wir offen sind und wenn wir dem Ganzen eine Chance geben.
Ja, und wer da vielleicht nicht so mutig und beherzt ist wie du, ne, der kann sich eben überlegen, okay, möchte ich bei der Angst und bei den Sorgen bleiben oder möchte ich jetzt als nächsten Schritt gucken, wo kann ich für mich diesen Mut und diese Beherztheit vielleicht dazu bekommen. Und das ist ja auch eine wichtige Entwicklungsaufgabe, wenn man sich eben eher ängstlich und sorgenvoll fühlt. Ne? Diese Gefühle geben einem immer den Rat, versteck dich und vermeide das Thema. Und dann gibt's aber eben diese ja, es ist schon halt ein bisschen magisch, ne? Also Mut und sich an Dinge dran zu trauen und wie man sich fühlt, wenn man sich was getraut hat. Also was ich damit sagen will, ist, man muss nicht von der Persönlichkeit her schon so mutig und beherzt sein wie du, um das schaffen zu können, sondern auch Menschen, die da von ihrer Persönlichkeit ein bisschen anders sind, die können diese Entwicklungsschritte gehen und diese Entwicklungsschritte, die sind hilfreich für alle Bereiche in ihrem Leben. Also sich an Dinge dran zu trauen und dann zu sagen, ich habe zwar ein bisschen Angst davor, aber ich habe mich dran getraut, das ist eine super Bereicherung im Leben.
Absolut, ja. Also deswegen, das kann ich jedem nur ans Herz legen. Und es ist auch, bei uns schaut das immer so einfach aus, ist es nicht. Wir drehen jeden Tag an diesen Rädchen, dass wir die Familie sind, die wir einfach auch sind. Und die Jungs werden größer, ne? Ich lebe auch mein Leben. Und ja, es kommen neue Herausforderungen, es kommen neue Themen, es kommen immer neue Menschen ins Leben. Jetzt, wenn die Jungs auch Freundinnen haben und so weiter, es ist verändert, wir sind stetig in der Veränderung und da wachsen wir einfach zusammen. Und deswegen ist es einfach auch wichtig, einfach dran zu bleiben. Familie sein ist auch dranbleiben. Es
ja,
ist Arbeit.
Auf jeden Fall.
Es ist jeden Tag an diesem Rädchen drehen und auch Meinungsverschiedenheiten haben. Und klar, während mein Vater und ich am Anfang uns, sage ich jetzt mal, in dieser Bubble waren von es gibt nur uns, es hat sich das hier natürlich jetzt heute verändert. Es, die anderen sind auch, wir sind alle sind voll integriert, meine Mutter auch. Also ich, mir wird auch oft die Frage gestellt, so wie ist das, wenn die sich sehen? Sag ich, du kannst normal, wenn wir zusammensitzen.
Ja, ja.
So, ja, und wie ist das so? Wir haben schon Weihnachten alle zusammen miteinander verbracht. Also ich habe Weihnachten mit meinen Eltern erleben dürfen. Ich habe ein Bild, wo ich zwischen meinen Eltern stehen darf, ermöglicht durch meine Familie, die mit Offenheit an das Thema rangegangen ist, ohne mich aus dieser Familie zu schieben.
Ja.
Im Gegenteil, sondern mich reinzulassen und zu sagen, okay, wir geben den Ganzen eine Chance. Und ich würde den Teufel tun, diese Chance jemals auszunutzen, sondern vielmehr als Bereicherung zu nehmen, um diese Werte auch weiterzugeben, die ich bekommen habe.
Ja. Ja, und wenn man jetzt auf deine Geschichte mal guckt und dann mal schaut, was ist heute mit dem Samenspenderregistergesetz anders? Ne? Da ist ein kleiner Teil in der Mitte sozusagen ist anders, nämlich dass Identitätsdaten von Spenden, die werden gespeichert. Aber wenn natürlich eine Familie ein Kind so aufzieht, dass sie dem Kind nie die Möglichkeit gibt, die Informationen zu bekommen, hey, da gibt's auch noch eine Spenderperson, die zu der es Daten gibt, dann kann es sein, dass es passiert, dass das Kind von alleine drauf kommt. Wahrscheinlicher ist aber eher, das Kind fühlt sich so wie du, nämlich fühlt irgendwas, aber kann es nicht zuordnen und kommt nie auf die Idee.
Mhm. Ne?
Und auch der Part danach, wo wenn man dann Identitätsdaten gefunden hat und man dann vielleicht loszieht und Kontakt sucht. Also diese beiden Dinge haben sich nicht verändert. Mhm. Ne? Das, was in der Familie passiert, die zusammenlebt und das, was dann passiert, wenn man Identitätsdaten hat und Kontakt sucht. Das ist immer noch genauso wie vorher. Und dieses kleine Mittelstückchen, wo es eben eine staatlich geführte Datenbank gibt, wo die Sachen gespeichert werden, das ist anders. Und natürlich, was schon auch anders ist, ist die Rechtssicherheit für spendende Personen, dass also im Gesetz geregelt ist, was bedeutet das genau, wenn man spendet. Nämlich, dass eben die Spenderpersonen gegenüber den Kindern, die auf die Welt kommen, das können ja auch mehr als ein Kind sein, können ja auch 10 sein, nicht unterhaltsverpflichtet ist und genauso ja dann die Kinder, die im Rahmen des Samenspenderegistergesetzes auf die Welt kommen, auch nicht fürsorgeverpflichtet gegenüber den Eltern. Was hältst du von dieser Regelung?
Also was ich gut finde, dass es jetzt einfach mittlerweile eine Regelung gibt, die gewisse Dinge abdeckt. Ich möchte aber ganz klar auch nochmal sagen, das ist auch immer dieses Thema, also ich weiß nicht, warum die Leute so drauf abfahren, immer dieses, ja, du willst ja nur Unterhalt. Was für Unterhalt? Also warum, wie komme ich denn, wie assoziiere ich denn, ich will meine biologischen Wurzeln finden, wie komme ich denn, assoziiere ich will Unterhalt? Also diese Frage stellt sich mir immer wieder, das finde ich einfach echt abgefahren, dass man nicht mal davon ausgeht, dass man einfach seine Wurzeln kennenlernen möchte. Ist doch der Fall, war bei mir der Fall, habe ich verklagt mein Spender auch nicht auf Unterhalt, gar kein. Also darum ist es überhaupt nicht das Ding. Darum geht es überhaupt gar nicht. Ne? Ich habe kein Spenderkind erlebt, das irgendeinen Spender versucht hat zu verklagen, vor allem, weil es ein ellenlanger bürokratischer Weg überhaupt wäre und so weiter und so fort. Also da steckt ja so viel dahinter. Man sollte sich wirklich, bevor man so einen Kommentar abgibt, erstmal damit auseinandersetzen, anstatt einfach so einen Kommentar abzugeben. Wie gesagt, ich finde es grundsätzlich gut, dass es eine Regelung gibt, dass diese Spenderkinder, die jetzt heute auf die Welt gekommen sind, nur seit 2018, auf dieses Register zurückgreifen können. Das finde ich super, weil ich glaube, das fördert so ein bisschen mehr Offenheit. Trotzdem gibt's auch noch uns. Und wir fallen da hinten runter. Das finde ich ein bisschen schade. Ich glaube nicht, dass es eine gewisse Regelung gebraucht hätte, sondern einfach nur die Bereitschaft, die Wahrheit zu sagen und vor allem die Ärzte, die sich auch jetzt öffnen dafür und sagen, hey, ich leg dir jetzt die Daten hier bereit dafür, weil die müssen es bereitlegen. Also dafür gibt es auch diese Gesetzgebungen. Ja, das ist halt irgendwie so ein heikles Thema. Ich sag jetzt mal.
Ja, das erkläre ich jetzt nochmal kurz, was du jetzt gemeint hast. Ärzte müssen Daten bereitlegen. Da geht es um Spenden, die vor dem Samenspenderegistergesetz gemacht wurden. Ne? Also die im Samenspenderegistergesetz, da sind jetzt nicht mehr die ärztlichen Personen auskunftsverpflichtet, genau. Sondern das hat man eben jetzt zentralisiert, weil man gesagt hat, das kann auch nicht sein, dass wenn eine ärztliche Person stirbt und irgendwelche Akten sind nicht ordentlich geführt, dass dann die Informationen weg sind.
Absolut,
ne?
Genau.
Und wichtig ist aber auch für die Menschen, die eben nicht im Rahmen des Samenspenderegistergesetzes ab 2018 auf die Welt gekommen sind, gibt es vielfältige Möglichkeiten. Und eine erste Möglichkeit wäre immer einfach mal zu versuchen rauszubekommen, wo die Behandlung gemacht wurde und einmal nett fragen. Kann sein, dass das ja schon das Ergebnis bringt, weil es kann sein, dass da eine ärztliche Person ist, die sagt, ja, ich habe die Daten noch. Ne? Und ich habe mich belesen, ich weiß, dass jetzt Kenntnis auf Recht der Herkunft, ich Ihnen das jetzt herausgeben darf und ne, dass das im Rahmen von Datenschutz aber sein darf, weil du ein Anrecht hast. Und dann kann es auch sein, dass es einfach nicht so schwierig ist. Und wenn es dann schwierig wird, kann man sich ja an euch auch als Verein wenden, um dann zu verstehen, wie gehe ich jetzt vor.
Absolut, ja. Ja, wobei die Ärzte sich natürlich ein bisschen aus der Affäre auch ziehen, ne, muss man auch sagen. Also sie müssen es ja rausgeben. Es war ja auch, Anonymität war ja auch nie erlaubt. Das muss man ja auch mal dazu ganz deutlich mal sagen. Die Anonymität, die die Ärzte damals gegeben haben, war nie erlaubt dem Spender gegenüber. Also das ist einfach eine Grauzone gewesen, die ausgenutzt worden ist. Also das heißt, die Ärzte haben den Spendern ja auch was vorgemacht.
Ja, und dann, wo das auch nicht richtig verstanden wurde. Man hat ja eben damals noch gedacht, für Kinder sei es besser, das nicht zu wissen. Genau. Und da sind so ein bisschen, ne, da wurde sozusagen in fast allen beteiligten Rollen wurden da damals Dinge gemacht, von denen wir heute wissen, dass sie nicht richtig sind. Und das kennt ja jeder von sich auch. Mit Dingen, von denen man heute erkennt, dass sie damals nicht richtig waren. Also Stichwort Fehler zugeben. Ne? Da sind manche Menschen besser drin. Die können dann sagen, das habe ich damals falsch gemacht. Heute weiß ich, es war falsch und heute verhalte ich mich anders. Und für manche Menschen ist sowas eine unüberwindbare Hürde, zu sagen, da habe ich damals, mit meinem Wissen von heute kann ich sagen, das war falsch.
Ja.
Und trotzdem möchte ich unbedingt alle ermutigen, man kann auch auf Menschen treffen, die das können. Die sagen, mit meinem Wissen von heute weiß ich, das war damals falsch und ich habe mich belesen und ich gebe dir jetzt die Daten. Also bevor man eskaliert, würde ich immer sagen, einmal fragen und wenn das nicht funktioniert, dann kann man weiter gucken, wie man vorgeht.
Ja, definitiv der richtige Weg. Also wie gesagt, die müssen es rausgeben, wenn das die Möglichkeit nicht gibt. Wie gesagt, uns gibt's ja auch als Spenderkinderverein, da kann man da herantreten
ja.
Und da gibt's ja auch schon Fälle, wie dann eben vorgegangen
ja,
werden
genau,
soll.
Ja, genau, da ist man jetzt nicht der erste Mensch, der dieses Problem lösen muss.
Gott sei Dank nicht, sondern es gibt da schon Erfahrungswerte.
Ja. Und als letzte Frage möchte ich dir gerne stellen, wenn jetzt Menschen uns zuhören, die vielleicht vor kurzem die Diagnose bekommen haben, okay, die Spermien des Partners, die werden höchstwahrscheinlich nicht geeignet sein, um ein Kind auf die Welt zu bringen. Was möchtest du denen mitgeben?
Ja, das ist, ich glaube, das ist ein super sensibles Thema. Da will ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen oder einnehmen. Ich habe immer zwei Sichten. Ja? Also die eine Sicht ist, okay, wenn es, so denke ich, so fühle ich, dann ist es nicht für mich bestimmt. Dann gibt es andere Wege, vielleicht auch irgendwie Mutter sein zu können oder sich anders einbringen zu können. Das nächste ist, wenn ich sage, ich entscheide mich mit meinem Partner jetzt für den Weg XY und ich bin eine Solomutter und ich möchte aber gerne ein Kind haben. Klar gibt es verschiedene Wege und Mittel, wie wir ja auch wissen, Samenspende etc. und Co., dass man das in Anspruch nehmen kann. Was ich nur wirklich mitgeben möchte, von tiefstem Herzen, was mir ein absolutes Anliegen ist, bitte redet auch mit Betroffenen. Ich finde das Wort Betroffen immer ein bisschen blöd, ne? Weil ich
das
bin
klingt immer so, als hätte so eine Krankheit.
Ja, genau, aber redet mit Leuten, die selber
die
einfach eine Erfahrung haben, ja, wie mit mir oder den Leuten aus dem Spenderkinderverein. Also jetzt nicht einfach jetzt loslaufen, ich will jetzt einfach ein Kind und ich blende jetzt alles aus, sondern wirklich sich auch mit dem Pro und Kontras auseinandersetzen, was das mit sich bringt. Und wir dürfen nicht vergessen, es ist eine Familiengründung zu dritt.
Ja, und dass man sich für den ganzen Weg entscheidet.
Ja.
Mit der Wahrheit, mit den Kinderbüchern, mit dem Erzählen, mit nach außen vielleicht mal Menschen sagen, das geht dich nichts an und mit dem Kind aber drüber reden. Also ich glaube, worauf du hinaus willst, ist, dass man sich für den ganzen Weg entscheidet und nicht sagt,
Ich pick jetzt besser raus.
Ich will nur das Kind, aber die schwierigen Gespräche will ich nicht.
Genau, nee, und das ist wirklich das A und O. Ja. Wie gesagt, es ist eine Familiengründung, also wenn man jetzt als Partner das macht, ist es eine Familiengründung zu dritt und es sitzt immer eine unsichtbare Person mit am Tisch. Die kann
das
ich aber
klingt gruselig, ja, aber ich finde es ist, ich finde immer wichtig, diese unsichtbare Person, die am Tisch sitzt, die hat eine Message und die Message heißt: Ich möchte euch helfen, dass dieses Kind auch mit am Tisch sitzt. Mhm. Das ist ja keine Gruselperson, ne, sondern eine Person, durch die und mit der diese Familie entsteht und dass man das so als Ganzes halt sieht.
Absolut, ja. Und die Person ist wichtig, halt irgendwie sichtbar zu machen, in irgendeiner Form. Sie ist einfach da. Und wenn sie mich unterstützt hat, ein Kind zu bekommen. Und das ist wichtig, ne? Also wenn wir das einfach familienstelltechnisch sehen, gehören diese Menschen einfach dazu. Da gibt's auch keine Diskussion in meinen Augen. Und deswegen sage ich, wenn man sich für diesen Weg entscheidet, wie du schon auch gut beschrieben hast, den kompletten Weg zu gehen, komplette Paket und nicht nur das Beste sich rauszupicken.
Ja, und bei dem, was ich gerade so als Beispiel benutzt habe, wird das auch klar, ne? Was man versucht unsichtbar zu machen, kriegt einen Gruselfaktor und was man halt direkt anspricht und was angreifbar, also im Sinne von berührbar und verstehbar ist und man darf Fragen darüber stellen, das ist dann plötzlich auch nicht mehr gruselig und schwer. Ist ein bisschen paradox, ne? Je mehr man versucht, es zuzudecken, umso mehr kriegt es diesen komischen Touch. Ja, also ich hoffe, die Folge ist eine Bereicherung und ermutigend für genau diese Gruppe von Menschen, die ich gerade angesprochen habe, die jetzt eben überlegen, könnte das ein Weg für uns sein? Möchten wir auf diese Art und Weise eine Familiengründung machen und dann auch an allen diesen Dingen wachsen und besonders sein. Oft wird über die Familiengründung mit einer Samenspende eher über den Ablauf und aus Sicht des Paares oder der Frau gesprochen, die die Samenspende annehmen. Und heute habe ich mit Britta als Spenderkind mal über die gesamte Perspektive gesprochen. Vielen Dank, liebe Britta, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Dieser Podcast ist Teil der Bundesinitiative Hilfe und Unterstützung bei ungewollter Kinderlosigkeit. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast-Player eurer Wahl. Wenn er euch gefällt, gebt dem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft uns, noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge.
Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.